Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Der Leseinsel Religion. Ich freue mich, dass ich Ihnen in der nächsten halben Stunde ein spannendes Buch und einen spannenden Gesprächspartner hier bieten kann. Ich möchte mich kurz selber vorstellen, Stefan Seidel, Redakteur bei der evangelischen Wochenzeitung Der Sonntag hier in Leipzig. Und habe heute spätnachmittags zu Gast den Friedhelm Wachs aus Leipzig. Ganz herzlich willkommen. Er ist Mitherausgeber des neuen Buches Evangelisch erfolgreich wirtschaften. Protestantische Führungskräfte sprechen über ihren Glauben. Ein sehr interessanter Brückenschlag, über den wir jetzt auch sprechen wollen. Kurz ein paar Worte noch zu Friedhelm Wachs. Jahrgang 63, ist seit 1983 international tätiger Unternehmensberater und Geschäftsführer der Unternehmensberatungsgesellschaft Waxonian. Außerdem stellvertretender Vorsitzender des Arbeitskreises evangelischer Unternehmer in Deutschland, AEU. Ein ziemlich großer Zusammenschluss von Unternehmern im Bereich der evangelischen Kirche. Ja, und da aus diesem Arbeitskreis kann man sagen, ist ja ein Stück weit jetzt dieses Buch entstanden. Vielleicht gleich mal zu Beginn. Was war der Impuls für das Buch? Wie ist das Buch entstanden? Und wer sind da sozusagen die Protagonisten?
Nun, vielen Dank zunächst. Wir haben ein Buch machen wollen, in dem Sie einen Eindruck davon bekommen, in welchen Konflikten beispielsweise Führungskräfte wirklich sind. Ein Einblick in die Zwischentöne von Führung und Unternehmertum, die über das glatte, wir wollen Geld verdienen, hinausgeht. Wir haben eine Menge evangelische Christen, die Unternehmer sind, die als Unternehmer. Und wir wollten da mal aufzeigen, wo Führung eigentlich stattfindet und mit welchen Gedanken Sie sich auseinandersetzen.
Sie deuten es an, es steht nicht gut um den Ruf der Unternehmer. Stichwort Manager, Kritik. Oft ist da der Kurzschluss vielleicht ja auch medial befördert einer Gierkultur oder so etwas mit astronomischen Boni-Zahlungen oder sowas. Vielleicht einfach gleich mal bei dieser Wahrnehmung, wie real ist eigentlich dieses Bild im Zusammenhang der Manager-Schelte, die üblich geworden ist?
Na, wir sehen ja mal die großen Zahlen von einzelnen Personen, aber vergessen, dass das eine ganz kleine Gruppe von Menschen ist, die überhaupt solche Gehälter kriegt. Der normale Handwerker, selbst wenn er 60 Mitarbeiter hat, kommt im besten Fall an einen sechsstelligen Betrag und muss davon später seine Rente noch bezahlen, weil er ja nicht aus einer Rentenversicherung versorgt wird. Also da sind schon mal die Wahrnehmungen relativ schräg. Das Zweite ist, und das ist etwas, was in diesem Buch auch vorkommt, Führung und Verantwortung, Freiheit, Entscheidungsfreiheit und Verantwortung gehören zusammen. Sie sind nicht trennbar. Und sie werden aber von dem einen und anderen Manager getrennt und dann zu Recht kritisiert in der Öffentlichkeit. Der Fehler hier ist aber, dass wir eine Verbindung schaffen, als sei das das Managerbild an sich. Wir haben genauso viel schwarze Schafe unter den Managern, wie wir sie unter den Pfarrern haben. Nur über die Pfarrer lesen wir nicht so oft wie über Herrn Winterkorn.
Ja, vielleicht ein bisschen konkreter. Sie sind ja auch erfolgreicher Unternehmer seit Jahren, bekennender Christ, führend in der Arbeitsgemeinschaft evangelische Unternehmer. Wie verbindet sich für Sie konkret der christliche Glaube, die Bibel, die Werte der Bibel und Ihr tägliches Unternehmersein?
Für mich hat das drei Komponenten. Die erste ist, wir können aus der Bibel immer wieder lernen, dass es klug ist, die Menschen bei ihren Fähigkeiten zu nehmen und anzunehmen. Also Fähigkeiten zu fördern, Fähigkeiten einzusetzen und Diversität auch wirklich zu nutzen. Damit gemeinsam erfolgreich zu werden. Das zweite Element ist, und das ist, glaube ich, gerade im Jahr der Reformation ein ganz wesentlicher Punkt. Martin Luther hat uns beigebracht, durch die Übersetzung, Neuübersetzung, dass es nicht darauf ankommt, dass wir irgendjemanden zwischen uns und Gott brauchen. Das heißt, wir haben eine unmittelbare Verbindung und Verantwortung auf der einen Seite. Und das Zweite, wir sind gerechtfertigt durch den Tod Jesu Christi und sind auf diese Art und Weise unmittelbar in einer befreiten Situation. Wir sind frei. Wir sind, wie wir sind. Wir sind so annehmbar, wie wir sind, mit allen Fehlern, mit allen Schwächen und dürfen trotzdem dabei dann gut sein. Und wenn wir das zusammennehmen, dann sind wir unserem Gewissen verpflichtet und müssen aus dieser Situation heraus handeln und uns am Ende eben auch gegenüber unserem Gott erklären. Alles, was dazwischen ist, alles, was da an Diskurs dazwischen ist, kann helfen, dieses Entscheidungskriterium für einen selbst zu schärfen, aber es kann es nicht ersetzen. Und das passiert halt bei dem einen und anderen Manager, der nicht in einem christlichen Umfeld agiert.
Bevor wir einen kleinen Eindruck kriegen aus dem Buch, wo auch sehr bewegende Beiträge von christlichen Unternehmern zu finden sind, möchte ich nur abschließend zu dieser ersten Fragerunde nochmal fragen. Was Sie ansprechen, ist ja ein Stück dieses moralische Korrektiv, das der Einzelne einbringen kann in sein Handeln, auch unternehmerisches Handeln. Nun gibt es aber auch Theoretiker, die sagen, im Kapitalismus, im kapitalistischen System ist Moral nicht vorgesehen. Und deswegen könnte der Einzelne sich auf die Hinterbeine stellen, wenn das große Ganze in eine Richtung läuft, kann man wenig machen. Deswegen plädieren ja manche dafür, den Kapitalismus zu transformieren. Aber wie würden Sie das sagen? Geben Sie doch der Moral des Einzelnen in diesem System eine Chance?
Also zum einen habe ich es nicht so mit den Ismen. Ja? Maoismus, Kommunismus, Sozialismus, Kapitalismus. Was wir alle zusammen machen, jeder von uns ist zur Arbeit gehen und arbeiten, seinen Job machen, seinen Dienst tun. Und da müssen wir uns auch ernähren. Das ist erstmal die Grundlage. Und in diesem Ernähren steckt dann übertragen, Geld zu verdienen, um diese Ernährung erstmal grundsätzlich möglich zu machen. Dass dann der eine mehr Risiko übernimmt, indem er die Führung übernimmt, ist etwas, was dann eben auch belohnt oder bestraft wird. Denn wenn Sie scheitern, haben Sie damit eben auch die Konsequenzen zu tragen. Und das, glaube ich, kann man in einen Kontext stellen, der in der Realismuskritik durchaus durch die Realität längst überholt ist. Die soziale Marktwirtschaft ist etwas, was, glaube ich, sehr gut den Ausgleich schafft, wobei wir sicherlich daran arbeiten müssen, im Zeitalter der Digitalisierung Korrektive zu finden, wie wir mit der Wertschöpfung von Robotern umgehen.
Ja, ja. Das wird uns wahrscheinlich in Zukunft beschäftigen. Aber was mir interessant ist, sozusagen Führung oder Unternehmertum nicht als jenseits von Berufen und Berufungen zu sehen, sondern als eben eine Art des Berufenseins. Im Sinne des Bibelwortes, dient einander mit den Gaben, die ihr bekommen habt, jeder. Und da ist jeder anders. Ja,
genau.
Ist, ja. Vielleicht mal, weil das Buch wirklich auch wenig Phrasen enthält, sondern sehr persönliche Geschichten, wie die Menschen, die in führenden Positionen sind, zum Glauben gekommen sind oder welche Rolle er spielt. Kurzen Lesetext und Herr Wachs wird den Text von Bodo Liesenfeld. Vielleicht können Sie auch noch ein paar Worte zu dem Bodo Liesenfeld sagen.
Ja, Bodo Liesenfeld ist Unternehmer, hat sein Unternehmen vor 10 Jahren verkauft, war der zweitgrößte Reeder in Deutschland und hat in dieser Rolle das Folgende erlebt. Donnerstag, 6. September 2001. Ich bin gebucht auf LH430 von Frankfurt nach Chicago. 2 Tage Messe dort und dann weiter nach New York City. Das war geplant mit Freunden und für Montag und Dienstag sind Meetings mit dem Firmenteam im Büro im 32. Stock des North Tower des World Trade Centers vorgesehen. Einer der Meetingtermine ist am 11. September um 8.30 Uhr. Doch dazu kommt es nicht mehr. 24 Stunden vor Antritt der Reise bittet uns ein Kunde zu einer Abschlussverhandlung nach Tel Aviv. Das Projekt ist wichtig. Ich werfe meine USA-Reisepläne über den Haufen. Am Sonntag und Montag arbeiten wir in Tel Aviv und nehmen den sehr frühen Morgensflug. Am Dienstag um 3.30 Uhr zurück nach Frankfurt. Im Hamburger Haupthaus gegen Mittag angekommen, beginnt das Debriefing der Israel-Reise. Es ist 14.50 Uhr. Als jemand in das Konferenzzimmer stürmt und berichtet, dass ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen ist. Um 15.15 Uhr, 9.15 Uhr in New York, kommt die erschreckende Nachricht. Ein zweites Flugzeug ist in die Türme geflogen. Sofort wird klar, dies ist kein Unfall, sondern eine unvorstellbare Wirklichkeit eines Terrorangriffs. In diesem Moment bleibt die Welt stehen. Und nichts ist mehr, wie es vorher war. Ich habe immer wieder darüber nachgedacht, ob es ein Zufall war, dass wir ausgerechnet nach Israel gerufen wurden. Kein Zufall war sicherlich, dass ich 9/11 nicht um 8.30 Uhr im 32. Stock des World Trade Centers saß. Es sollte nicht sein. Alle Telefonleitungen waren im selben Augenblick tot. Die Datenverbindungen funktionierten noch und wir luden herunter, was wir kriegen konnten. Als 90 Minuten später die Türme einstürzten, war auch das vorbei. 50 Menschen arbeiteten bei uns. 17 waren zu der Zeit bereits im Büro angekommen. Alle kamen mit dem Leben davon. Der Weg über die Feuertreppe dauerte eine quälende Stunde, denn die Rettungsmannschaften drängten über die gleichen Stufen hinauf. Irgendwann wurde es stockfinster und aus den Sprinklern ergoss sich Wasser. Eine grauenhafte Szenerie für die Betroffenen. Wir Heimmenschen verloren. Eine Deutsche, die seit langem für uns tätig war und von herabstürzenden Trümmern erschlagen wurde. Und einen jungen Puerto Ricaner, der 2 Wochen zuvor seinen Job angetreten hatte und vermutlich in einem der Underground-Züge ums Leben kam. Die ersten Transatlantikflüge fanden am folgenden Wochenende statt und ich saß am Mittwoch drauf im Flieger nach JFK. Meine Mission war, unseren Mitarbeitern und Mitarbeiter zu treffen, um mit ihnen zu sprechen und ihnen Beistand zu leisten. Was ich antraf, waren vollständig traumatisierte Menschen, die sich in dem winzigen Büro am Flughafen zusammendrängten, um nicht alleine zu sein. Sie suchten die Nähe ihrer Kolleginnen und Kollegen, um das Erlebte, diesen unvorstellbaren Albtraum gemeinsam ertragen zu können. Ich habe mich wohl kaum je so komplett hilflos gefühlt, mit einer Situation konfrontiert, die ich nie erlebt hatte und auf die ich auch nicht vorbereitet war und in der ich mich auch völlig überfordert fühlte. Ich erreichte keinen dieser Menschen wirklich und spürte eine ungeheure Frustration. Mein Gedanke und Wunsch, mit den Betroffenen ins Gespräch zu kommen, war vergebens. Aber der Weckruf, der mich darüber nachdenken ließ, was eine Gemeinschaft, egal ob in einem Unternehmen, einer Familie oder welcher Art auch immer, zusammenhält. Was ist es, dass Menschen im Zusammenleben einen Sinn gibt? Was ist es, woran sie glauben können und wollen? Was hält sie in einem Unternehmen jenseits der exzentrischen Motivation einer angemessenen Vergütung ihrer Arbeitszeit? Was ist stark genug, derart extreme und traumatische Ausnahmesituationen zu überstehen, aber auch andere Krisensituationen, die jedes Unternehmen erleben kann und in denen die Gemeinschaft gefragt und auf die Probe gestellt ist. Unmittelbar darauf begann ich, mit verschiedenen Gruppen innerhalb des Unternehmens in einem Wertekodex zu arbeiten. Wir wollten gemeinsam arbeiten, was uns als Gemeinschaft ausmacht, was uns zusammenhält und woran wir glauben. Der Prozess war unerwartet bereichernd. Betroffene wurden zu Beteiligten. Alle brachten sich ein und waren mit Freude an der Arbeit. Gleichzeitig standen wir vor der Herausforderung, allen Menschen im Unternehmen auf 5 Kontinenten gerecht zu werden, verschiedenen Kulturen, Geschlechtern und Religionen. Je mehr ich nach gleichmäßigen, verständlichen und gültigen, akzeptablen Werten suchte, desto mehr näherte ich mich der christlichen Ethik und beschäftigte mich intensiv mit der Frage, wie diese Ethik konkret und praktisch in einem Unternehmen umgesetzt werden kann. Zu diesem Zeitpunkt entstand meine erste direkte Berührung mit dem Arbeitskreis evangelischer Unternehmer. Hier fand ich viele Antworten auf meine Fragen und wenn es keine vorgefertigten Antworten gab, dann zumindest Anstöße, die mich eigene Lösungen finden ließen. Es stellte sich heraus, dass die christlich-protestantische Ethik ein idealer gemeinsamer Nenner für viele war. Die eine oder andere Formulierung geriet dabei eher weltlich als religiös, was aber den Inhalten und der Bedeutung keinen Abbruch tat. Einer der Leitsätze, auf die wir uns verständigten, war Cool Heads, Warm Hearts, Working Hands. Eine schöne Analogie, die vermutlich keiner weiteren Erklärung bedarf. Es entstand ein Kanon aus 10 Werten, auf die wir uns beziehen konnten. Alle diese Werte stehen im Einklang mit der christlichen Ethik und führen zu einem gemeinsam getragenen Verständnis auf allen Führungsebenen. Wir wissen, dass Führungsverantwortung keine Frage der Hierarchie ist. Jeder im Unternehmen hat eine Verantwortung zur Führung, letztlich für sich selbst. Und ein kleines Stück weiter.
Okay, noch ein Absatz, genau.
Zur christlichen Unternehmensführung gehören das respektvolle und anerkennende Verständnis und die grundsätzlich wohlwollende Zuneigung über allen Mitarbeitenden. Zu letzterem gehört wiederum auch eine ehrliche und angemessene Fehler- und Kritikkultur. Fehler müssen gemacht werden dürfen, sonst wird aus Angst gehandelt und eben auch nicht. Kritik richtet sich an und nicht gegen einen Menschen, und sollte außer sachlich vorgetragen zu werden, was mehr ein Ausdruck der Höflichkeit denn von Christlichkeit ist, dem Adressaten helfen, noch besser zu werden und sich letztendlich auch besser zu fühlen. Offen und rechtzeitig ansprechen heißt helfen, unterstützen und wachsen lassen.
Ja, danke für das Vortragen dieses Beitrages von Bodo Liesenfeld. Ich denke, hier wird gebündelt klar, worum es eigentlich geht, wenn man von Werten, christlichen Werten in der Wirtschaft spricht und dass das vielleicht ein Missverständnis ist, dass das immer Hemmnisse oder so sein müssen, Restriktionen, Reglementierungen, sondern im ganz positiven Sinne Einzelne ermächtigt, ermutigt, auch mit Sinn und so weiter ihre Arbeit zu tun. Und was ich interessant fand, es klingt sehr modern, ne? Dass nicht mehr harte Hierarchien eine Rolle spielen, wo von oben nach unten durchgestellt wird, sondern jeder Einzelne eine Führungsperson ist, was hier anklang. Das ist ja ganz lutherisch. Kann man sagen, das ist so die neue Unternehmenskultur vielleicht auch, dass auch auf den Einzelnen und die Beteiligung gesetzt wird und nicht auf harte Vorgaben, Hierarchie, das kam mir jetzt so noch entgegen.
Ich glaube, dass das nur teilweise so ist. Im Rahmen der Industrialisierung haben wir zum Teil die Situation gehabt, dass Mitarbeiter wahrgenommen wurden als reine Maschinenbediener. Mhm. Aber was dann doch in der unternehmerischen Realität stattfindet, selbst bei Robert Bosch damals, war doch, dass es um den Menschen geht. Mhm. Wie der Mensch sich fühlt, wie der Mensch sich einbringen kann und diese Fähigkeiten eben auch unternehmerisch zu nutzen. Und das ist, glaube ich, in der Tat etwas sehr Lutherisches. Solange die Menschen selbst nachdenken und aus Verantwortung handeln, können sie zwar Fehler machen, aber sie haben nachgedacht. Sie haben sich vorher Gedanken gemacht. Und das gilt es zu respektieren. Ein Mensch, der sich Gedanken macht und der in dem Bewusstsein der eigenen Verantwortung handelt, der ist auch ein gefragter Partner, egal auf welcher Hierarchieebene, für die Unternehmensführung. Mhm. Und das lebt in den Unternehmen im Zweifel vom Vormachen. Mhm. Sie haben genug Unternehmen, wo eben auch die Führungsebene sich wegduckt, in Gruppenentscheidungen, ja, nur nicht selber der Betroffene zu sein, mhm, wenn man Fehler gemacht hat. Mit Fehlern umgehen ist, glaube ich, sehr lutherisch.
Mhm. 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 Ein interessanter Perspektivenwechsel, ne? Doch eher das ganzheitlich zu sehen und nicht sozusagen Fronten aufzumachen. Vielleicht noch zu Ihrem Glauben. Es ist ja tatsächlich vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, sich so zu bekennen zum christlichen Glauben. Wir hatten es vorhin bei einer Lesung, Christoph Diekmann oder so sagte es, glaube ich, dass das was Schambehaftetes auch ist, nicht unbedingt im Trend, aber Sie tun das. Können Sie kurz sagen, was so Ihren Glauben geprägt hat, wie der gewachsen und so wichtig für Sie geworden ist?
Nun, ich glaube, dass man im Glauben immer unterschiedliche Phasen hat, auch Phasen des Zweifelns. Wie wir jetzt aus der letzten Zeit gelernt haben, geht das dem Papst ja nicht anders. Und in Phasen des Zweifelns, ich hatte eine sehr spannende Zeit, als ich Jungscharleitung übernommen habe und meine Gemeindeleitung mir gesagt hat, ich sei zu fortschrittlich, weil ich in einer kritischen Umgebung mit vielen Menschen aus den unteren Schichten zunächst sie in die Kirche reingeholt habe und dann irgendwann angefangen habe zu beten und die wollten das umgedreht. Und meine Reaktion war, ich bin zur Deutschen Lebensrettungsgesellschaft gegangen und habe was Rettungsdienst gemacht, weil da konnte ich genau das leben, in einer anderen Weise. Als meine Schwester dann mit 36 an Brustkrebs gestorben ist, hatte ich einen sehr elementaren Umgang damit, weil sie selbst als eine ausgebildete Erzieherin mit sehr starkem Glauben diesen Tod sehr entspannt, bei allem nicht loslassen wollen, bei allem kämpfen in den Todesstunden und Minuten, trotzdem doch eine entspannte Haltung hatte zu gehen. Und das war für mich sicherlich ein ganz starker Treiber zu sagen, ja, so ist und so geht das. Und das Zweite ist, dass ich glaube in der Tat, wir haben auch in Deutschland ein Obrigkeitsverständnis in der Politik, in den großen Unternehmen, das davon getragen ist, dass man Verantwortung wegdelegiert. Und ich glaube, das eigene Handeln ist niemals wegdelegierbar. Und das geht nicht nur um den geschichtlichen Bezug, den wir haben, sondern das geht auch heute. Du musst selber nachdenken und selber entscheiden. Und ich glaube, dass diese sehr lutherische Botschaft, sehr reformatorische Botschaft, das ist, was mich trägt.
Mhm, mhm. Ja, vielleicht zum Abschluss noch der Brückenschlag zur Kirche. Wir haben das ja angedeutet, so richtig organisch zusammen ist Unternehmertum und Kirche irgendwie nicht. Das hängt sicher auch mit stark kritischen Jesus-Worten vielleicht zusammen oder auch Traditionen. Aber wenn Sie jetzt sagen würden, ja, was wünschen Sie sich von Ihrer Kirche oder von der evangelischen Kirche als Unternehmer? In welcher Weise sollten, könnten beide miteinander in Beziehung sein?
Also da sind drei Dinge. Das erste ist, es ist ja ein völliges Märchen, dass das auseinander sei, weil die Jünger Jesu waren alle Unternehmer. Die waren alle Handwerker. Das heißt, das Unternehmertum und Jesus sind unmittelbar verbunden. Es gehört dazu. Es hat sich in der Kirche ausdifferenziert, weil wir glauben, dass man diese Themen trennen kann. Alle wollen arbeiten, alle wollen einen Arbeitsplatz haben, aber ihn dann im Zweifel nicht verantworten. Das ist dann das eine Thema. Das zweite, was ich mir wünsche, ist einen offenen Dialog über die anstehenden Themen. Kirche hat zu Recht etwas Bewahrendes, aber Kirche muss eben auch in die Lage versetzt werden, die anstehenden Fragestellungen wenigstens begleitend kommentieren zu können und Richtungen zu weisen. Und da, glaube ich, haben wir eine riesige Aufgabe, wo die Unternehmer das Wissen, was sie haben, beispielsweise im Umfeld der Digitalisierung, in der Frage Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, in der Frage im Umgang mit Älterwerden, also demografischen Fragen, mit Fragen der Globalisierung, all diese Fragen haben wir, glaube ich, als Kirche keine echten Antworten für die Menschen. Und die Unternehmer, die mit diesen Themen arbeiten, könnten hier einen ganz erheblichen Beitrag in die Kirche reinleisten. Von der Kirche heraus wünsche ich mir, dass aus diesem lutherischen Berufsverständnis ein jeder an seinem Platz, ein jeder in seiner Rolle ist wichtig und Arbeiten an dieser Stelle ist Gottesdienst, egal was du machst. Also auch der Unternehmer leistet Gottesdienst in seiner Arbeit. Dass wir das anerkennen, auch allgemein in der Pfarrerschaft und daraus in die Lage versetzt werden, eben auch beispielsweise in der Seelsorge Menschen aus dem unternehmerischen Kontext besser zu unterstützen.
Ja, das ist ja auch ein Stück das Ziel der Arbeitsgemeinschaft, vielleicht auch dieses Buches, diese Brücke des wechselseitigen Befruchtens zu bauen. Ich muss gerade gucken, weil ich auch der Herr der Uhr bin. Wir haben noch 2 oder 3 Minuten. Vielleicht hören wir noch den noch mal kurz rein und den Abschnitt vom Herrn Weise. Der war noch ganz prägnant. Vielleicht sagen Sie auch noch ein paar Worte zu ihm und den kurzen Text.
Also Frank Weise ist der Vorsitzende des Vorstandes der Bundesagentur für Arbeit gewesen und Leiter oder ist er immer noch, und Leiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Und er hat sich mit Führung natürlich in dieser Rolle sehr auseinandersetzen müssen und hat in seinem Beitrag in diesem Buch Folgendes geschrieben. Als Chef habe ich in einem Unternehmen oder in einer Institution zwar eine spezielle Aufgabe und Stellung, aber ich sehe mich nicht als etwas Besseres oder Besonderes. Die Überhöhung eines Menschen, bei der sozusagen das erste Gebot pervertiert wird, wo jemand sich für allmächtig und allwissend hält, entspricht überhaupt nicht meinem Verständnis von Führung. Ich mache ja diese Aufgabe immer in einem Verbund mit vielen Menschen. Ohne das Team, ohne die Gemeinschaft ist die Gesamtaufgabe nicht zu bewältigen, sind die gesetzten Ziele nicht zu erreichen. Jeder Beschäftigte, der in seiner Funktion seinen Teil beiträgt, ist genauso wichtig. Das ist wie ein Mosaik oder eine Komposition, die zusammenklingen muss. Auch beim Vorhandensein von Interessengegensätzen bedarf es eines Grundvertrauens. Dies zu ermöglichen, ist mir das größte Anliegen. Um die Sache und um des Zieles willen. Meine Maxime der inneren Führung ist Motivation durch Überzeugung. Ich glaube, dass Menschen Zumutungen dann akzeptieren, wenn man ihnen deren Sinn erklärt. Mein Gesamtanliegen ist es, einen Rahmen zu schaffen, in den die Mitarbeiter sich gerne einbringen und in dem sie sich entfalten können. Sich als Chef durchzusetzen, finde ich dann legitim, wenn dadurch Gutes bewirkt und oder Schaden abgewendet werden kann. Wichtig für den Gesamterfolg sind Klarheit, Berechenbarkeit, zielgerichtet sein und im Blick auf die Mitarbeiter Kommunikation, Respekt, Wertschätzung und Anerkennung.
Ja, vielen Dank. Das auch als kleinen Vorgeschmack für denjenigen, diejenige, die es näher interessiert. Es wird konkret und die Fragen Anerkennung und so weiter, da können wir viel voneinander lernen. So viel für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Friedhelm Wachs, für das Gespräch, für die Buchvorstellung von Evangelisch erfolgreich Wirtschaftende. Ich denke, das Buch wird so schnell nicht alt und wird vielleicht jetzt auch seine Wirkung entfalten in der Kirche, im Bereich der Wirtschaft. Ja, und wir werden sehen, wie die zukünftigen Prozesse, wie wir die möglichst vielleicht abfedernd begleiten können von Kirche, von Unternehmerseite. Aber ein Gesprächsfaden ist dafür eine Voraussetzung und dafür dient zum Beispiel auch dieses Buch. Ne?
Also vielen Dank. Das war in der Tat der Sinn dieses Buches, dass wir in der Lage sind, diesen Gesprächsfaden fortzusetzen und Kirche und Wirtschaft gemeinsam Zukunftsaufgaben anfasst. Vielen Dank Ihnen.
Vielen Dank und einen guten Buchmessenabend noch. Musik
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.